Die meisten Krebserkrankungen sind weiterhin durch Umweltfaktoren, Lebensstil etc. sehr stark mitbedingt. Und diese Bedingtheit, diese Faktoren spielen eine größere Rolle als die erblichen. Und das bedeutet, dass ich sehr viel selbst tun kann, um meine Risiken zu senken.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Und ich bin Timo Teichler. Wenn in der Familie jemand an Krebs erkrankt, dann ist das ohne Frage eine schlimme Diagnose. Gleichzeitig stellt sich für einen selbst natürlich auch die Frage, was bedeutet das für mich jetzt als Angehöriger, also als Sohn, als Tochter? Muss ich mir da auch Gedanken machen, dass ich in ein paar Jahren ebenfalls an Krebs erkranke? Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit? Ist der Krebs vererbbar oder welche Art von Krebs wird generell häufiger vererbt? Ob ihr betroffen seid, das kann man herausfinden und Maßnahmen besprechen, hat mir Frau Professorin Schmutzler erklärt. Sie engagiert sich auch in der Krebsgesellschaft NRW, eine gemeinnützige Organisation, die es seit 1951 gibt und eine Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige ist. Geht da um Beratung, um Kurse, um Infos, aber auch um die Vorsorge. Frau Professorin Schmutzler arbeitet an der Uniklinik in Köln, Direktorin des Zentrums familiärer Brust- und Eierstockkrebs. Schön, dass Sie in dieser Folge digital dabei sind. Hallo.
Guten Morgen.
Es klingt jetzt so ein bisschen flapsig bis komisch, aber Krebs ist so Ihr Alltag. Also wie muss ich mir das beruflich bei Ihnen so vorstellen?
Ja, wir betreuen hier Menschen mit einem Risiko, einem erblichen familiären Risiko für Krebserkrankungen. Und ja, wir sehen viele Erkrankte, die sich eben auch fragen, kann das in der Familie erblich sein? Sollte man was wegen der Angehörigen tun? Und dann auch ganz viele Gesunde, bei denen wir ein Risiko dann überprüfen, gegebenenfalls feststellen und Früherkennungsuntersuchungen betreiben. Also es hat auch eine sehr schöne Komponente, denn der Fokus liegt auf der Krebsprävention, also Früherkennung, Verhütung. Und damit können wir mittlerweile doch schon sehr, sehr viel bewegen hinsichtlich verbesserten Bedingungen, Chancen, Überlebenschancen für die Betroffenen.
Ich glaube, das ist so emotional für die Menschen, die Sie dann so sehen, ja auch ein bisschen so ein Wechselbad der Gefühle, oder? Man kommt so irgendwie mit ein bisschen Angst und am Ende geht es dann aber vielleicht auch gut aus. Also man erlebt dann ja so alle Gefühlsregungen, ne?
Ja, durchaus. Und natürlich ist das ja auch eine berechtigte Angst, wenn man Anhalt dafür hat, dass es vielleicht eine Veranlagung, ein höheres Risiko für einen selbst oder die Familienangehörigen geben könnte. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wir, und da kommen wir gleich auch noch zu, doch mittlerweile sehr viele Möglichkeiten in der Hand haben, dann, damit die Betroffenen mit diesen Risiken optimal umgehen können.
Und ist Krebs jetzt vererbbar?
Kann, muss
Kann.
Nicht.
Okay.
Ich möchte auch gleich zu Beginn betonen, die meisten Krebserkrankungen sind weiterhin durch Umweltfaktoren, Lebensstil etc. sehr stark mitbedingt. Und diese Bedingtheit, diese Faktoren spielen eine größere Rolle als die erblichen. Und das bedeutet, dass ich sehr viel selbst tun kann, um meine Risiken zu senken. Das müsste man einfach noch mal ganz deutlich zu Beginn sagen. Sind die üblichen Verdächtigen gesunder Lebensstile, der Sport, die Ernährung, Körpergewicht, Rauchen, Trinken, da haben sie schon fast alles. Und wir wissen mittlerweile, dass wir damit rund die Hälfte der Krebserkrankungen verhindern können. Und das ist eine enorme Zahl. Wir kommen da nicht ran. Da ist viel zu tun. Aber das sollte jeder für sich immer noch mal vor Augen halten.
Ja, finde ich gut, dass wir das schon mal geklärt haben, dass man nicht generell irgendwie mit großer Angst umhergeht, wenn in der Familie ein Krebsfall ist. Welcher Krebs kann denn vererbt werden? Was sind denn die Dinger, die in der Familie gefährlich werden können?
Prinzipiell kann jede Krebsart auch auf Erblichkeit zurückzuführen sein. Woran kann ich das erkennen? Was sind die Hinweise, wenn in der Familie mehrere Krebserkrankungen aufgetreten sind, wenn diese Krebserkrankungen früh aufgetreten sind, wenn manche Personen vielleicht sogar zweimal an Krebs erkrankt sind, damit meine ich nicht das Rezidiv, sondern zwei unterschiedliche Krebserkrankungen, das sind starke Hinweise auf Erblichkeit. Und dann betrachten wir vielleicht noch mal die wirklich großen, häufigen Krebserkrankungen. Da gibt es ja eigentlich nur die Big Four. Das ist Brustkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs und Lungenkrebs. Lungenkrebs lasse ich ab jetzt außen vor, denn da spielt das Rauchen mit Abstand den größten, hat den größten Effekt. Und deshalb, also auch hier wieder, der ist gut zu verhindern, auch wenn er selten mal bei Nichtrauchern auftritt. Bei den anderen dreien, die über die Hälfte aller Krebserkrankungen in Deutschland ausmachen, weil es die großen sind, da wissen wir für alle drei, dass in rund einem Drittel der Fälle genetische Faktoren eine Rolle spielen. Und für alle drei Erkrankungen kennen wir auch bereits eine Reihe der genetischen Ursachen. Das heißt, haben wir einen Hinweis aufgrund der Familienanamnese, der Familiengeschichte, der Häufung in der Familie, dann können wir auch eine genetische Untersuchung anbieten, um die Ursachen gegebenenfalls aufzudecken.
Also wenn jetzt mein Vater Prostatakrebs hat, dann habe ich erstmal eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch vielleicht habe, oder muss das nicht?
Prinzipiell ja, immer wenn auch einzelne Krebserkrankungen in der Familie sind, steigt das eigene Risiko leicht. Aber Prostatakrebs, hatte ich ja gesagt, einer der häufigen Krebserkrankungen, Umweltfaktoren, sonstige nicht genetische Faktoren, Hauptursache. Deshalb muss das noch lange nicht heißen, dass ich selbst eine genetische Veranlagung habe. Wenn aber der Vater, der Onkel, der Bruder, wenn die alle drei Prostatakrebs haben, dann kann ich schon ziemlich sicher sein, das ist kein Zufall mehr, das ist erblich. Und dann macht es Sinn, sich beraten zu lassen.
Und wie sieht dann die Beratung aus? Dann checke ich das, oder?
Ja, Beratung sieht so aus, dass wir zunächst einmal den Betroffenen alle wichtigen Informationen an die Hand geben, damit sie selbst für sich entscheiden können, will ich denn einen solchen Test machen, ja oder nein? Weil wir müssen natürlich auch über die Vor- und Nachteile einer solchen Untersuchung reden. Und die höchste Prämisse bei der Beratung ist, die Beratenden denen alle Möglichkeiten in die Hand zu geben, eine eigene, informierte Entscheidung zu treffen. Also gehe ich zur Beratung, heißt das nicht, ich muss dann automatisch schon mal vorher überlegen, ob ich einen Gentest will, denn dann nehmen die mir Blut ab. Nein, es wird beraten und dann kann auch gegebenenfalls die betreffende Person auch sagen, ich möchte da noch Bedenkzeit, ich will das noch überlegen. Und das gehört also alles zu einer guten Beratung dazu.
Okay, und dann habe ich mich beraten lassen und dann geht's wie weiter?
Es gibt ja genetische Veranlagungen für schwerwiegende Erkrankungen, bei denen man dann gar nichts tun kann. Dann kann man nur abwarten und muss abwarten, kommt die Erkrankung. Aber wenn sie kommt, wissen wir, haben wir keine Möglichkeiten in der Hand, sie gut zu behandeln. Bei den erblichen Tumorerkrankungen ist das anders. Hier können wir, wenn wir wissen, es hat eine Person ein erhöhtes Risiko, dann können wir Maßnahmen anbieten, intensivere Früherkennungsmaßnahmen. Bei erblichem Brustkrebs geht es sogar so weit, dass sich viele Frauen dann entscheiden für eine prophylaktische Brustdrüsenentfernung, wenn das Risiko enorm hoch ist. Also wir können etwas tun und deshalb stellen wir auch in der Realität fest, dass die meisten Menschen sich dann doch für eine solche Testung entscheiden, weil sie sagen, ich möchte da nicht auf mein Schicksal warten. Ich möchte es, soweit ich kann, in die Hand nehmen und auch proaktiv etwas tun. So, wie geht es dann danach weiter? Wir untersuchen sinnvollerweise, wenn wir einen Verdacht haben auf eine Erblichkeit, zunächst immer eine erkrankte Person in der Familie. Warum? Wir kennen noch nicht alle genetischen Ursachen. Und wenn wir eben bei der erkrankten Person, die keine Veränderung finden in einem der bekannten Gene, dann sagen wir auch nicht, der Gentest ist negativ. Dann sagen wir, der ist jetzt nicht informativ. Es kann immer noch sein, dass noch eine unbekannte genetische Veränderung vorliegt. Und dann hat das eine andere Auswirkung auf die Risikoerhebung auch bei den Angehörigen. Ja, wenn also in einer Familie viele, viele Krebserkrankungen aufgetreten sind, ich finde die Veränderung aber nicht, dann bieten wir trotzdem Angehörigen gegebenenfalls engmaschige Früherkennungsuntersuchungen an, weil wir sagen, das können wir nicht letztendlich ausschließen. Jetzt kommen wir aber zu dem klareren Fall. Wir wissen, dass in rund 30% wir dann, wenn wir unsere Kriterien der Familiarität anlegen, bei erblichem Darmkrebs, bei erblichem Brustkrebs, dann auch oder bei familiärbedingten, dann auch tatsächlich die genetische Veränderung finden. Und dann sieht die Sache ganz anders aus. Haben wir die Veränderung bei der erkrankten Person gefunden, dann haben wir damit die Ursache der Erkrankungen in dieser Familie festgestellt. Dann wissen wir ferner, dass diese genetischen Veränderungen rund an die Hälfte der Nachkommen weitergegeben werden. Also die Kinder zum Beispiel einer solchen Person haben dann ein 50-50-Risiko, geerbt zu haben oder nicht. Und das können wir dann durch die genetische Untersuchung bei den Kindern dingfest machen. Ja? Da gibt es die schöne Situation, dass wir sagen, bei der statistisch gesehen der Hälfte dieser Personen, die können wir entlasten, sagen wir. Ja? Dass diese Menschen, trotzdem in der Familie viele Krebserkrankungen aufgetreten sind, können wir sagen, das trifft sie nicht. Es bleibt immer das Restrisiko der Allgemeinbevölkerung, aber das ist ungleich niedriger. Ich nenne mal ein Beispiel. Die bekannten Hochrisikogene für Brustkrebs, das ist ja unser Schwerpunkt hier, BRCA1 und 2, verursachen ein lebenslanges Risiko für Brustkrebs von um die 70%. Also 70 von 100 Frauen mit einer solchen Genveränderung erkranken. 30 aber auch nicht, muss man sich auch immer vor Augen halten. In der Allgemeinbevölkerung ist ja Brustkrebs auch relativ häufig, aber hier ist es nur, hier sind es 12%, das ist auch eine beachtliche Zahl, aber es sind eben im Vergleich zu den 70 von 100 nur in Anführungszeichen 12 von 100. Das ist ein Riesenunterschied. Hier reichen dann auch die allgemeinen Früherkennungsuntersuchungen, die es ja gibt in Deutschland. So, das ist jetzt für die, die wir entlasten können. Hälfte der Personen. Großer Nutzen, großer Vorteil, die sind beruhigt. Die andere Hälfte, bei denen wir dann die Genveränderung finden, diesen Personen bieten wir dann weiterführende präventive Maßnahmen an. Beim Darmkrebs, möchte ich als Beispiel nennen, ist das ganz besonders vorteilhaft. Denn beim Darmkrebsrisiko macht man dann regelmäßige Darmspiegelungen. Und beim Darmkrebs haben wir die gute Situation, dass die Darmkrebsentwicklung über Vorstufen läuft, die gutartig sind. Das heißt, die Darmspiegelung, wenn ich die mache und sehe eine solche Vorstufe und der Arzt entfernt die, der Gastroenterologe, dann hat er damit die Entstehung des Krebses verhindert. Also das ist ideal. Ja? So, das ist der erbliche Darmkrebs. Beim erblichen Brustkrebs ist es so, da können wir Vorstufen bisher nicht erkennen und der Brustkrebs entwickelt sich auch ganz schnell ohne Vorstufen bei den Mutationen, bei den Trägerinnen einer solchen genetischen Veränderung. Aber hier können wir sehr viel bewirken mit der intensivierten Früherkennung. Warum intensiviert? Sie wissen, in Deutschland beginnt das Mammographie-Screening mit 50. Die sogenannten Mutationsträgerinnen, die mit dem genetischen Risiko erkranken, aber typischerweise, wie ich eben schon sagte, auch früher. Da kommt das Mammographie-Screening zu spät. Es kommt dann noch hinzu, wenn wir früher anfangen, die junge Frau hat ein sogenanntes dichtes Drüsengewebe und die Mammographie ist weniger zuverlässig. Deshalb sieht hier die Früherkennung so aus, dass wir insbesondere mit der Kernspintomographie und dem Ultraschall Früherkennung betreiben. Auch ganz ohne Strahlenbelastung. Die beginnt frühestens mit 40, aber mit der Früherkennung MRT fangen wir schon mit 25 bis 30 an, je nachdem, wie hoch das Erkrankungsrisiko ist und je nachdem, wie früh in der Familie schon der Brustkrebs aufgetreten ist. Und die Ergebnisse, wir werten ja regelmäßig aus und wir wissen dadurch auch bereits, dass wir den Brustkrebs in der Tat durch diese intensivierte Früherkennung in deutlich früherem Stadium und damit in heilbarem Stadium entdecken können.
Ich mache es jetzt nochmal konkret. Also es kommt jemand zu Ihnen und sagt, ich habe da eine gewisse Vorgeschichte, ich möchte das untersuchen lassen. Jetzt kann auf der einen Seite dabei raufkommen, dass Sie kein auffälliges Muster finden bei den Genen oder auf der anderen Seite finden Sie ein auffälliges Muster und können genau sagen, Gen 1, 2, 3 oder 4 oder wie auch immer Sie heißen, BRCA2, ist auffällig, wir haben das Muster gefunden. Und dann ist es danach eine 50-50 Entscheidung. Ne? Ja. Und was bringt mir das denn, dass ich das weiß?
Bei den Nachkommen, bei denen wir die Veränderungen nicht finden, die sind beruhigt. Die wissen, okay, ich habe dieses hohe Risiko nicht. Und ja, bei denen wir es finden, denen bieten wir intensivere Maßnahmen an, um eben hier die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach einem Auftreten einer solchen Krebserkrankung wieder geheilt sind, um die deutlich erhöhen können.
Also nehmen wir die Brustdrüse raus, was Sie beispielsweise gesagt haben, wäre jetzt eine Option.
Das ist eine andere Variante.
Ach
und
so.
Das ist auch eine schwierige Entscheidung. Auch hierzu führen wir intensive Beratungsgespräche. Und nehmen wir jetzt dieses Beispiel BRCA1, das ist das Gen, was ja auch Angelina Jolie hat oder die Mutation, die sie trägt. Und sie hat sich ja für diesen Weg vor Jahren entschieden. Damit ist das ja auch in der Allgemeinbevölkerung das Problem oder die Situation sehr klar geworden. Was gut war übrigens, damit kamen auch die weniger informierten Menschen plötzlich zu uns, die vorher gar nicht von einem solchen Risiko wussten. Wir sagen aber hier, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich hatte eben schon gesagt, 30% erkranken nie. Wenn wir prophylaktische Operationen machen, erfahren wir ja nie, wer nie erkrankt worden wäre. Also diesen 30, die wir bisher nicht wirklich rausfischen können, für die machen wir zu viel bei der prophylaktischen Operation. Dann ist es so, was ich sagte, wir haben bei dem Brustkrebsrisiko zwei Optionen. Engmaschige Früherkennung. Wir können damit den Krebs nicht verhindern, aber so früh erkennen, dass er gut heilbar ist. Alternative prophylaktische Operation, damit verhindere ich den Brustkrebs wirklich. Und zwischen diesen beiden Möglichkeiten gilt es zu entscheiden. Das sind schwerwiegende Entscheidungen, weil gerade die prophylaktische Operation, die ist fürs Leben dann besiegelt. Das muss so sein, dass die Betreffende auch sagt, ich weiß, dazu kann ich für den Rest meines Lebens auch stehen. Ich finde das wichtig und ich bedauere es hinterher nicht. Das müssen wir vorher mit den Betreffenden auch ausführlich besprechen. Und dann hängt es auch oft neben der Mutation, von der Lebenssituation ab. Bin ich eine junge Frau? Habe ich drei Kinder und sage, Hauptsache nicht erkranken? Wie sieht überhaupt in der Familie die Überlebenswahrscheinlichkeit auch? Auch da wissen wir, gibt es Veranlagungen zu, die eine in der Familie kommt gut. Also Überlebensgene kennen wir noch nicht, sie müssen es aber geben. Wir gucken uns also an, wie ist das in der Familie verlaufen? Wie sind die anderen Erkrankungsgeschichten gewesen? Und überlegen dann zusammen mit der Betreffenden, was ist jetzt für mich hier das Richtige? Ich möchte dazu auch sagen, eine Sache noch erwähnen, und das finde ich wirklich höchst positiv, auch in unserer Versorgung. Wir haben ja spezialisierte Verträge mit den Krankenkassen. Warum? Diese Versorgung ist bisher keine Regelversorgung. Warum nicht? Weil immer noch Langzeitdaten fehlen und damit Evidenz für all das, was wir tun. Und mit dem, was wir tun, generieren wir die Evidenz, indem wir dokumentieren und regelmäßig auswerten. Und hier ist das wirklich eine hervorragende Situation, dass die Krankenkassen in Deutschland dieses Konzept mittragen und im Rahmen von Verträgen zur besonderen Versorgung ihren Versicherten ermöglichen, diese Maßnahmen in Anspruch zu nehmen.
Ja, die Heimatkrankenkasse übernimmt auch die Kosten der Gendiagnostik. Von daher ist das ja eine super Sache, beziehungsweise eine super Zusatzleistung. Was ihr in dem Zusammenhang beachten solltet, das findet ihr auf der Homepage. Da geht es dann auch um das Alter der Frauen, beziehungsweise um Vorerkrankungen in der Familie, welche Art und so weiter. Klickt da gerne auf den Link oben in den Shownotes, da könnt ihr das in Ruhe nachlesen. Aber eigentlich wäre das doch gar nicht verkehrt, wenn ja jeder das wüsste. Oder ist es halt dieses, ach, ich will gar nicht wissen, was in meinem Körper an Genen so los ist.
Sie meinen, wenn in der allgemeinen Bevölkerung Genuntersuchungen angeboten würden, es gibt ja ausländische Anbieter, die das machen. Wir finden das kritisch. Erstens, so einen Test in Anspruch zu nehmen, entspricht eigentlich nicht in Deutschland unserem Gendiagnostikgesetz. Das Allerwichtigste ist aus unserer Sicht hier die umfassende Beratung im Vorfeld, dass ich auch weiß, was ich hier tue und welche Ergebnisse ich eventuell bekomme. Und jetzt kommt das Zweite in der Allgemeinbevölkerung. Sind all diese Veränderungen, Herr Teichler, so selten, wenn da keine familiäre Belastung dahinter steht, dass wir enorm viele Kosten für die Untersuchung der Allgemeinbevölkerung verausgaben und nur für ganz wenige es von Nutzen ist. das können wir uns nicht leisten. Und da müssen wir das Geld sinnvoller investieren. Ja, okay. Deshalb gucken wir nach familiärer Belastung.
Ja. Sie haben jetzt gesagt, es findet dann erstmal so ein Vorgespräch statt, wo man sich dann entscheidet, ob man das machen möchte oder nicht, beziehungsweise ob die Gegebenheiten überhaupt da sind. Sie haben da auch von Vor- und Nachteilen gesprochen. Also Vorteile ist mir jetzt klar, aber was ist denn ein Nachteil an einer Diagnostik?
Wir kennen mittlerweile eine Reihe von Genen. Und bei jedes neue Gen, was man identifiziert, indem man Veränderungen findet, ist denn der nächste anspruchsvolle Schritt festzustellen, ist denn diese Veränderung jetzt wirklich krankheitsrelevant oder ist das einfach eine Variante in der Norm? Ja? Und das ist eine große Herausforderung für die Molekular- und Humangenetiker. Und es sieht zum Beispiel für die bekannten Risikogene von Brustkrebs so aus, in rund 20% finden wir genetische Veränderungen, die unklar sind. Das kann eben auch zu Unsicherheit führen. Ja, wir erläutern das im Vorfeld. Wir bleiben da auch am Ball. Es gibt international große Verbünde, die dann weiter untersuchen, was hat es mit dieser Veränderung auf sich. Das ist das eine, dass auch eine Unsicherheit herauskommen kann. Dann muss ich natürlich überlegen für mich selber, wie gehe ich denn mit der Kenntnis um das erhöhte Risiko um. Das kann mich ja auch seelisch, psychisch sehr belasten. Das war auch etwas, was wir zu Anfang, als wir die Gendiagnostik eingeführt haben, intensiv untersucht haben. Hier haben wir mittlerweile Entwarnung und ich darf Ihnen hier sagen, was aus wirklich großen Untersuchungen der Psychologen, Psycho-Onkologen herausgekommen ist. Wir haben gesehen, dass die Menschen vor dem Gentest im Vergleich zu nach dem Gentest mehr Ängste hatten. Und das war sogar unabhängig davon, wie hinter das Ergebnis war. Also selbst diejenige mit dem positiven Genbefund, also wir haben die Veränderung gefunden, hatte hinterher weniger Ängste im Schnitt als vorher. Warum? Das Wissen um ein Risiko, das konkrete Wissen und auch das konkrete Wissen darüber, was ich tun kann, führt eher zu einer Entlastung. Ja, und dann sind die Menschen ja auch angebunden und wir bieten regelmäßige Untersuchungen an. Das war das Ergebnis. Nichtsdestotrotz gibt es immer Einzelne, bei denen wir dann festgestellt haben oder die auch sagen, wenn ich das wüsste, damit kann ich nicht gut leben. Und das gilt es dann zu respektieren. Das tun wir aber und da sind wir auch drauf trainiert, dass wir die Meinung des Einzelnen in seiner Lebenssituation, in seinem ganzen persönlichen Umfeld mit berücksichtigen und auch entsprechend motivieren dazu, auf sich selbst zu hören.
Vor allen Dingen hat ja dann das Wissen vielleicht auch eine Auswirkung auf die nächste Generation. Also wenn ich es jetzt wüsste, sag ich es denn dann auch meiner Tochter, die es dann ja auch betrifft. Also ne, das ist ja dann noch eine nächste Stufe, die es dann da folgt.
Also gerade in der älteren Generation haben wir häufiger oder sehen wir häufiger heute noch diese Gedankenwelt und die Überlegung, ja, dann bin ich das ja schuld, wenn ich das jetzt rausfinde, habe ich meiner Tochter eventuell und meinen Kindern was Schlechtes zugetan, übertragen etc. Also da muss man gegenhalten. Ja, wir haben diese Fülle an Genen, darunter gibt es bei jedem Menschen die besseren und die schlechteren. Ich sage immer, hier ist es gut, dass wir die schlechten kennen, die ungünstigen, weil wir können etwas dagegen tun. Und allein, dass wir sie kennen beim Brustkrebs, heißt ja nicht, ich habe hier eine ungünstigere Situation für meine Kinder geschaffen als andere. Mitnichten nehmen wir die vielen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wissen wir auch, starke genetische Komponente. Wir kennen sie nur noch nicht so richtig. Ja? Also hier kennen wir etwas und haben es deshalb besser vor Augen und können aktiv werden.
Wenn wir jetzt aktiv in der Gendiagnostik werden, also wie muss man sich das denn vorstellen? Wird einem Blut abgenommen und dann im Labor untersucht, oder?
Ja, es geht ja um vererbte Veränderungen und die sitzen dann in jeder Körperzelle. Ja, die sind also und damit auch in den weißen Blutkörperchen, die ja auch einen Zellkern besitzen. Und deshalb reicht eine einfache Blutentnahme und wir gucken in den weißen Blutkörperchen uns die DNA an, also die Gene, das Genom und können das dann darin erkennen.
In welchem Alter, Sie haben es jetzt schon, glaube ich, bei Brustkrebs auch angesprochen, welches Alter ist so typisch für Krebserkrankungen, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Ja, ist eine ganz wichtige Frage. Also die überwiegende Zahl der erblich bedingten Krebserkrankungen, nicht alle, aber die überwiegende und gerade die drei großen, die ich genannt habe, sind Erkrankungen des Erwachsenenalters. dass die vor dem 18. Lebensjahr, vor dem 20. auftreten, ist eine Rarität. Und deshalb gilt auch die Prämisse, zu warten, bis jemand volljährig ist, sich beraten zu lassen und dann selbst zu entscheiden, will ich eine solche Untersuchung durchführen lassen oder nicht. Also nicht Eltern entscheiden hier für die Kinder, sondern wir wollen jeder Person die Möglichkeit geben, für sich selbst zu entscheiden. Es gibt Krebserkrankungen erblich, bei denen es tatsächlich schon typischerweise Erkrankungen im Kindesalter gibt, sind wie gesagt die seltenen Varianten oder Krebserkrankungen. Aber hier ist es dann schon so, dass man natürlich dann auch mit den Eltern bespricht, macht das Sinn, was kann ich vor allen Dingen dann tun? Ja, das war nicht für die häufigen der Fall.
Und zusammenfassend nochmal, wer sollte sich wie Gedanken über Krebs beziehungsweise eine Diagnostik machen?
Also drei Fragen. Kommt Krebs häufiger vor? Insbesondere eine Krebsart häufiger in der Familie vor? Treten die Erkrankungen früh auf? Und zwar vor dem 60., 50. Lebensjahr, weil Krebs prinzipiell eine Erkrankung im höheren Alter ist. Je älter ich werde, desto höher steigt das Risiko, den sogenannten sporadischen Krebs zu kriegen. Also viele Krebserkrankungen im Alter von 80, 85, das sind nicht die erblichen Krebserkrankungen. Ja, wenn wir bedenken, die Hälfte der Menschen stirbt an Herz-Kreislauf, die andere Hälfte an Krebs, dann ist es das nicht. Aber die frühen Erkrankungen oder die Mutter hatte sogar zweimal Brustkrebs oder sie hatte Brust- und Eierstockkrebs, dann muss ich hellhörig werden.
Okay, und dann muss ich für mich aber die Entscheidung treffen, möchte ich das mit allen Vor- und Nachteilen so machen oder nicht, beziehungsweise muss ich erstmal zur Beratung gehen. An wen wende ich mich dann an die Frauenärztin oder gehe ich zum Hausarzt, zur Hausärztin? Wie ist das?
Ich glaube, der Hausarzt ist die erste gute Anlaufstelle und die Allgemeinmediziner, Hausärzte sind mittlerweile, denke ich, auch ganz gut über diese Situation informiert. Die müssen nicht selbst beraten. Sie dürften das bei den Erkrankten, denn qua Approbation darf ich über eine sogenannte diagnostische genetische Untersuchung auch beraten. Aber vielfach sagen dann die Hausärzte und Allgemeinmediziner, gehen Sie doch an eine spezielle Beratungsstelle, die sich darauf spezialisiert haben, überweisen also an uns. Es gibt spezialisierte Zentren für erblichen Brustkrebs. Es gibt spezialisierte Zentren für erblichen Darmkrebs. Die finde ich im Internet oder über die Deutsche Krebsgesellschaft. Es gibt noch nicht spezialisierte Zentren für erblichen Prostatakrebs. Daran arbeiten wir gerade. Da ist eine Versorgungslücke, die versuchen wir zu schließen. So, und wo kann ich sonst noch hingehen? Wir haben eine gute flächendeckende Versorgung durch Humangenetiker. Das ist ja deren Kernkompetenz. Auch da kann ich mich beraten lassen.
Wollen wir zum Abschluss mit was Positivem enden? Also was macht Ihnen denn Hoffnung, beziehungsweise was ist das Gute? Also gibt es etwas, was im Zusammenhang mit Krebs und Vererbbarkeit zu nennen ist, was positiv einen zurückblicken lässt oder nach vorne blicken lässt?
Ich blicke mal zurück erstmal und dann nach vorne, zurückblickend. Wir haben mit diesem Programm 1997 mit massiver Unterstützung der Deutschen Krebshilfe angefangen. Wir waren in Deutschland übrigens auch einzigartig, denn wir haben gesagt, wir führen die Gendiagnostik, die damals 95, 96 erste Gene entdeckt wurden. Wir haben gesagt, das können wir nicht machen, wenn wir nicht wissen, was wir den Menschen anbieten. Krebshilfe ist sofort eingesprungen und hat gesagt, okay, dann macht ein Früherkennungsprogramm, validiert es, aber bietet etwas an. So. Unsere Familie, meine Familie, die ich zum ersten Mal, die erste Familie, die ich beraten habe, damals in den 90er Jahren, in dieser Generation, die wir damals hatten, sind in der Folge Anfang der 2000er drei Frauen gestorben. Ja, wir haben mit der Früherkennung angefangen, es war keine Früherkennung, die Tumoren waren schon da. Heute sind wir in der zweiten Generation danach. Und in den letzten 15 Jahren ist hier niemand mehr erkrankt, beziehungsweise niemand mehr gestorben. Das finde ich einen wunderbaren Erfolg. Wenn ich jetzt in die Zukunft blicke, wie haben wir das bei dieser Familie Nummer 1 geschafft? Viele prophylaktische Operationen, ja, und dann auch Früherkennung früh entdeckt. Damit haben wir es geschafft. Zukunft, woran wir arbeiten, wir wissen jetzt so viel über die Funktion der Gene. Das ist ja immer der zweite Schritt. Ich habe ein Gen entdeckt, dann frage ich mich, was macht es eigentlich? Wodurch kommt der Krebs denn zustande? Und dann werden ja solche Untersuchungen durchgeführt. Das braucht wieder ein Jahrzehnt, bis ich die Funktion rausgefunden habe. Das wissen wir für BRCA1, 2, DNA-Reparatur-Gene sind das. Wenn die ausfallen, dann akkumuliert der Körper viele DNA-Schäden und dann kann der Krebs entstehen. Für BRCA1, 2 haben wir mittlerweile ein Medikament in der Hand, was auch schon in der Klinik eingesetzt wird bei den Erkrankten und kann den und führt zu besserer Überlebenswahrscheinlichkeit. Und das sind natürlich dann auch Substanzen, wo ich jetzt überlegen kann, die in der Prävention einzusetzen, also zur Verhütung. Und das ist die große Chance für die Zukunft, dass wir Medikamente entwickeln, um den Krebs bei diesen Mutationsträgerinnen zu verhindern, mit gut verträglichen Medikamenten. Und da sind wir auf einem Weg, dass ich mittlerweile sagen kann, das darf man in Aussicht stellen. Es gibt genügend schon Hinweise und Ergebnisse, dass wir hoffen dürfen, in Bälde solche Medikamente zur Verfügung zu haben.
Auch wenn die Krankheit ziemlich scheiße ist, klingt es zumindest bei Ihnen so, als würde der Job ja Spaß machen, weil Sie was für die Menschen tun und natürlich in dem Sinne ja auch helfen wollen, ne?
Spaß würde ich es nicht nennen.
Okay, aber weil Sie so energisch dabei sind.
Es ist eine befriedigende Arbeit für einen Arzt oder Ärztin und deshalb machen wir das auch mit Herzblut. Das kann man so sagen.
Ich danke Ihnen.
Dankeschön auch, Herr Teichler.
Tschüss.
Tschüss.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.